Eckart!
Jan!
Wie geht's dir?
Sehr gut, wie geht's dir? Ich bin sehr aufgeregt, das erste Mal. Ich finde es auch witzig, dass wir uns gleichzeitig dasselbe fragen. Erstes Mal Podcast aufnehmen. Ich hoffe, dass das alles so gut funktioniert hier mit dem Ton und den Mikros und so, ne?
Na, selbstverständlich.
Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in meine Radiozeit.
Das habe ich mir schon gedacht. Darum bin ich so entspannt bei dem ganzen Thema, weil ich weiß, ich habe hier einen Experten auf der anderen Seite sitzen.
Ja, nur irgendwie wirkte das im Radio professioneller. Aber das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, ist klar.
Ja, ist klar. Ja. Gut, du hast einen unprofessionellen Gast, aber du schaffst das schon, Eckart. Ich glaube an dich.
Vielen Dank. Jan, apropos unprofessionell. Ich hatte letzte Woche eine Situation. Ich bin so durch meinen YouTube-Feed durchgescrollt und dann wurde mir ein Video vorgeschlagen und ich konnte nicht anders, als es anzuklicken. Es geht um, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eines der letzten Videos von Matthias Malmedy.
Ehrlich gesagt, ich gucke kaum andere YouTuber, auch nicht Matthias Malmedy oder JP, nur auf Empfehlung hin, also wenn ich was gucken soll oder muss, sonst eigentlich eher weniger. Worum ging es denn bei Matthias?
Du erinnerst dich bestimmt daran, es ist groß durch die Medien gegangen mit Anzeige der Staatsanwaltschaft und viel Diskussion, darf man das nicht. Es ist vor mehreren Monaten mal ein tschechischer Millionär, Milliardär, keine Ahnung, jemand, der sich einen Bugatti Chiron leisten kann, auf einer deutschen Autobahn, nämlich auf der A2, also sogar bei dir in der Nähe, 417 km/h gefahren.
Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es durch die Medien gegangen ist. Es ist aber, glaube ich, nicht bei mir gewesen, sondern irgendwie im Bielefelder Raum. Ne? Quatsch, im Berliner Raum zwischen Berlin und Magdeburg, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich erinnere mich, ich bin im Bilde, was die Diskussion damals anging, ob das jetzt ein Verbrechen ist, ob man den belangen muss. Und er, der gesagt hat, wir hatten sogar Spotter auf den Brücken, die das alles gesichert haben.
Genau der.
Ich erinnere mich an den Fall, ja.
Matthias hat jetzt ein Video gemacht, ein Reaction-Video. Ja? Ich wusste gar nicht, dass man sowas noch macht am 5. September 2022, aber er hat jetzt darauf reagiert und hat sich diesem ganzen Thema gewidmet und seine Meinung dazu gesagt. Und es geht in diesem Video darum, ist das vertretbar oder darf man das, darf man über 400 fahren, ist das wirklich erlaubt, so ne, mit kein Tempolimit auf der Autobahn, und vor allem geht es um seine Meinung zu dem Thema. Und da habe ich mich doch ein bisschen aufgeregt, obwohl ich ja selber ab und zu auch schneller fahre und auch schon sehr schnell unterwegs war. Matthias sagt in dem Video nämlich, um das gleich mal vorwegzunehmen und die Spannung wieder einbrechen zu lassen, er findet das richtig geil. Das sind seine eigenen Worte. Er findet es geil, dass der Fahrer mit dem Chiron 417 auf der A2 gefahren ist. Und was mich daran stört, ist, dass es die ganze Zeit in diesem Video darum geht, ja, es ist doch nichts passiert und er hat alles dafür getan, dass es sicher ist, und Matthias konnte das gar nicht nachvollziehen, dass da überhaupt Anklage erhoben wurde, oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Anklage erhoben wurde, ich bin nicht genug Jurist, aber dass überhaupt darüber geredet wurde, ob man diesen Mann anzeigen sollte, weil das ja vielleicht doch ein gewisses Gefahrenpotenzial wirkt. Und ich habe dann drauf rumgedacht. Und ich mache das ganz selten, aber ich hätte fast einen Kommentar geschrieben, habe es mir dann aber verkniffen und gedacht, das muss ich einfach mit dir hier besprechen, denn ich finde, das ist zu schnell.
Ich finde das sehr schön. Man mag uns vorwerfen, dass es geskriptet ist, was wir hier machen, aber ich bin tatsächlich sehr nah an Matthias' Meinung dran und somit tatsächlich nicht deiner Meinung, ganz offensichtlich. Und dann bin ich sehr gespannt, was du mir jetzt geben wirst. Ich kann es mir fast vorstellen. Es gibt ja den Grundsatz, fahr nur so schnell, damit du dein Auto noch beherrschen kannst, dass du jederzeit zum Stopp kommen kannst.
Ja.
Das würde ich noch gelten lassen. Das ist aber auf der anderen Seite, wenn ich mit 250 durch die Kasseler Berge fahre, ist das genauso wenig Gegebenheit. Ne?
Genau. Also man muss halt die Rahmenbedingungen, ne, für der Verkehrssituation angemessen. Darauf will ich aber gar nicht, also das spielt auch eine Rolle, aber das ist gar nicht unbedingt das, bei dem ich dann so gedacht habe, Alter, nee, das geht nicht, sondern wenn man sich das Video anguckt von dieser 400 km/h Fahrt, sieht man, Ja, keine Frage, die Autobahn ist super leer und er überholt in diesem gesamten Video, glaube ich, irgendwie nur 4 Autos oder so überhaupt. Das ist also eine dreispurige Autobahn, es scheint ganz früh am Morgen zu sein. Die Strecke ist ausgekundschaftet, es stehen Spotter auf den Brücken. Man sieht auch und er erklärt auch in diesem Video, die sind nicht einfach dahin gefahren, haben gedacht, komm, zack, ich fahre jetzt mal 400. Mhm. Das war sehr, sehr gut vorbereitet und ich gebe Matthias auch recht. Er sagt nämlich, er hätte ja gar nicht mehr tun können für die Sicherheit. Aber dann kommt da so ein Punkt in dem Video, da fängt der Fahrer des Autos an, genau auf der gestrichelten Linie zwischen der linken und mittleren Fahrspur zu fahren. Ist jetzt, kann man jetzt halten von was man will, aber jetzt kommt die Stelle, an der ich dann so ein bisschen nachdenklich geworden bin. Matthias sagt in seinem Reaction-Video, aha, hier, also er kommentiert das, ne, wie man das bei so einem Reaction-Video macht, hier fährt er jetzt zwischen den Fahrspuren und das ist genau richtig so, das macht er sehr gut, denn es kann ja sein, ne, es ist eine lange Autobahnstrecke, links und rechts ist Wald, dass da mal eine Lücke im Wald ist und dass da vielleicht mal eine Windböe kommt und dann hat er einfach ein bisschen mehr Platz nach links und rechts. Und da, finde ich, ist man dann an einem Punkt, wenn ich so schnell unterwegs bin, dass ich mir sagen muss, ich schaffe es nicht mehr, mit der Breite einer Fahrspur im Zweifel klarzukommen, weil ich davor Angst haben muss oder mit einberechnen muss, dass vielleicht ein Windstoß von der Seite kommt und ich dann mal so 4-5 Meter nach links und rechts brauche, um noch ausweichen zu können, dann muss ich doch ganz ehrlicherweise feststellen, ich bin offensichtlich gerade zu schnell für diese Umgebungsbedingungen. Oder wie siehst du das?
Also die Vernunft in mir sagt natürlich, du hast vollkommen recht, Eckart. Der Jan, der kleine Jan, sagt, das habe ich genauso gemacht, als ich die ersten Male 300 gefahren bin. Einfach nicht, jetzt noch nicht mehr aus der Begründung, ich habe jetzt hier Platz links und rechts, sondern einfach, weil ich es einfacher finde, wenn du einen Mittelstreifen hast, auf dem du dich bewegst, dass du dann besser die Spur hältst. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube tatsächlich, dass du vom Verstand her, dass du einfach recht hast. Aber mein Bauchgefühl ist, mein Gott, die haben da wirklich alles gemacht. Er wollte einmal die Karre ausfahren. Das darfst du theoretisch in Deutschland. Und ja, ich bin auch gegen Überregulierung. Aber wenn es nicht erlaubt wäre oder wenn es so verwerflich wäre, diese 400 zu fahren, dann hätten wir ein Tempolimit bei 280 meinetwegen oder 250. Es gab ja mal diese 250er-Grenze, an die sich alle Hersteller eine Weile gehalten haben.
Dieses Gentleman's Agreement.
Genau, und dann haben sie es irgendwann gebrochen und jetzt hast du einen Bugatti, der halt über 400 fahren kann.
Ja,
man könnte ja auch in Frage stellen, warum baut man ein Auto, was 400 fahren kann, wenn du es eh nirgends fahren kannst.
Ja, diese Frage drängt sich zwangsläufig auch auf. Das ist auch so ein Punkt, um den es in diesem Video ging. Die Argumentation ging dann nämlich auch dahingehend weiter. Ja, dieses Auto kostet, keine Ahnung, Listenpreis zurzeit, ich glaube, als er neu war, irgendwie 1,8 Millionen zurzeit, 2,5 ungefähr oder sowas. Dieses Auto wurde entwickelt von einer ganzen Horde Ingenieurinnen und Ingenieure, die das Ding nur dahin getrimmt haben, damit er das kann, damit er technisch dazu auch in der Lage ist. Besondere Bremsen, besonderes Fahrwerk, besondere Felgen, besondere Reifen, alles irgendwelches Spezialanfertigungszeug, damit dieses Auto diese Geschwindigkeit sicher fahren kann. Und dann kommt das Argument, naja, die sind mit dem Auto ja auch zigmal in Era Lessin über 400 gefahren, beziehungsweise mit dem Chiron Supersport, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar einmal waren sie gar nicht mehr so weit weg von den 500 km/h. Das war aber kein Serienfahrzeug. Aber da muss man ja, finde ich, auch dazu sagen, ne, Era Lessin, für alle, die das nicht kennen, das ist das riesengroße Testgelände von Volkswagen, wo ein gigantisches Highspeed-Oval drauf ist, zig Kilometer lang, wo man solche Geschwindigkeiten fahren kann. Und da ist halt auch nicht nur ein Zaun entlang dieses Ovals, damit da kein Wild oder sowas über die Strecke rennt, sondern da sind dann auch noch auf diesen gerade Strecken, wo diese Highspeed-Fahrten gemacht werden, sind so Wildvergrämungsanlagen, die so alle 100 Meter stehen und da knallt es dann immer wieder, damit da keine Tiere oder sowas auf die Bahn laufen. Mhm. Ich finde einfach, bei diesen Geschwindigkeiten, auch wenn so ein Chiron selbst aus über 400 eine unvorstellbare Bremsperformance hat, da sind zu viele Unwägbarkeiten mit im Spiel. Und genauso, ja, er überholt nur 4 Autos und ja, Matthias sagt dann, wenn da einer auf die Autobahn auffährt und die Autobahn ist leer, so wie in dem Video, dann hat der auf der linken Spur nichts zu suchen. Ich habe es aber selber schon erlebt, dass Leute einfach im Tran sind, vielleicht gerade telefonieren, auch wenn sie das nicht machen sollten, weil es verboten ist, und irgendwie so ein bisschen träumend so dann doch mal nach links oder so rüber pendeln. Wenn du halt mit 417 von hinten angeflogen kommst, dann legst du halt auch, bevor dein Fuß überhaupt vom Gas aufs Bremspedal gewandert ist, so viel Strecke zurück. Ich weiß auch nicht.
Was ist denn das Schnellste, was du bisher in deinem Leben gefahren bist?
Das war ein Tacho 350 und ich freue mich, dass ausgerechnet diese Frage kommt. Denn, klar, hinterher ist man immer schlauer und jetzt kann man sich natürlich hinstellen, du hast es ja schon gemacht, aber auch ich muss im Nachhinein sagen, das war auch einfach zu schnell. Das war auch auf einer Autobahn und retrospektiv war das einfach zu schnell. Das sind einfach Geschwindigkeitsbereiche, in denen du dann irgendwann auch als sehr guter und geübter Fahrer, dir fehlt einfach die Zeit für die Reaktion.
Aber was ist denn in deinen Augen dann eine angemessene Geschwindigkeit oder was wäre denn dein Vorschlag für eine Obergrenze oder ein Tempolimit, wenn du so willst?
Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Frage, eine sehr gute Frage auch. Es war zuletzt in Medien immer mal so die Diskussion, sollte man vielleicht 200 oder diese von dir angesprochene 250 irgendwie so als Obergrenze einführen. Obwohl das natürlich auch fast schon schwachsinnig ist und diese Grenze würde dann auch nur deshalb eingeführt werden, um irgendein rechtliches Mittel in der Hand zu haben für Fahrerinnen oder Fahrer, die halt jenseits dieser Grenze unterwegs sind. Aber in dieser Situation, in dem Video, die da zu sehen ist mit dem Bugatti jetzt wieder, mit den 400 km/h, da wurde alles dafür getan, dass es möglichst sicher ist. Aber in dem Moment, wo am Horizont ein anderer Verkehrsteilnehmer auftaucht, finde ich jedenfalls, kannst du nicht mehr 400 fahren, auch wenn du drei Spuren hast. In diesem Moment, wo du dir die Fahrbahn mit irgendeinem anderen Fahrzeug teilst.
Ja, Eckert, ich verstehe, was du meinst, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, das geht nicht, sondern du musst ja eigentlich auch mal im Vorschlag rüberkommen, wie hättest du es denn gerne oder was ist denn dein Gegenvorschlag? Und das finde ich halt, du hast jetzt gesagt, ja, vielleicht 250, vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Ich tue mich schwer damit. Ich war ja neulich bei dir mit der Corvette und bin nach Hause gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 140. Das ist also durchaus drin, in Halle ein bisschen durch die Stadt, in Bielefeld ein bisschen durch die Stadt, ein paar Baustellen, ein paar Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 130, 120 und 100. Und dann kannst du ja ausmalen, dass ich im Schnitt über 200 gefahren bin, also da, wo halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung war. Und ich habe, während ich gefahren bin, auch mehrfach überlegt, was machst du hier eigentlich und warum? Und wenn wir den Umweltaspekt mal wirklich bitte kurz außer Acht lassen, fühle mich auch schlecht deswegen, der Wagen hat 20 Liter verbraucht. Ich habe mich mehrfach gemacht, ist das noch sinnvoll? Also A, ist das zeitgemäß, das ist ja die Umweltfrage und B, was machst du hier eigentlich? Und klar, ich bin jetzt ein alter Sack, ich bin 51, seit ich denken kann, darf ich so schnell fahren auf der Autobahn, wie es geht. Und seit ich denken kann, habe ich auch immer, wenn ich ein Auto zur Verfügung hatte, bin ich auf die Autobahn gefahren und dann Pedal to the Metal Höchstgeschwindigkeit anvisiert. Seit gut 5 Jahren mache ich das nicht mehr, einfach weil ich alles gefahren bin, was 4 Räder hat, so gefühlt zumindest, außer irgendwelche Hypercars und das interessiert mich nicht. Ich habe selber einen Porsche, der fährt auch 300, wenn er muss. Selbst den, das schnellste, glaube ich, was ich bisher mit ihm gefahren bin, sind 275. Ich weiß, du bist Motorrad gefahren, 300, BMW, ich erinnere mich da an so ein Video. Meine Ducati fährt auch 300 später mal, werde ich aber auch nie anvisieren, weil mir das für mich selbst zu gefährlich ist halt.
Ja.
Aber ich tue mich halt echt schwer mit Regulierung. Also ich bin ja eigentlich gegen Tempolimit, weil wir es de facto schon haben.
Ja.
Du kannst nicht mehr schnell fahren auf der Autobahn. Aber in diesen paar Minuten, Tagen oder Stunden, wo das mal geht, das Morgengrauen am Wochenende oder so. Oder jetzt auch, nicht mal, als ich von dir weggefahren bin, das war ja auf dem Samstag, war die Autobahn frei. Aber es gibt ja so Punkte, da hast du wirklich eine freie Bahn, die auch noch schön gerade ist, gerade die A2 zwischen Berlin und Hannover. Da kannst du ja schon ballern. Aber was ist denn dann noch eine angemessene Geschwindigkeit?
Ökologisch, pass auf.
Sagen gar nicht, ne?
Ja, jetzt kommt's. Ganz verrückter Vorschlag. Verrückt zum einen, weil Digitalisierung in Deutschland sowieso so ein Thema ist, und verrückt zum anderen, weil das jetzt ein Vorschlag ist, der nur für Leute und für Autos ist, die auch entsprechend schnell fahren können. Wir haben ja auf vielen Autobahnen so Matrix-LED-Anzeigen, ne, die anhand des Verkehrs ein Geschwindigkeitslimit anzeigen können.
Ja.
Wäre es nicht super geil, wenn auf solchen Strecken, das sind ja, wie du schon gerade gesagt hast, das sind eh nicht so viele, wo überhaupt so schnell gefahren werden kann, wenn diese Matrix-Anzeigen nicht nur in die eine Richtung, also die Tempolimits irgendwie 80, 100, 120 anzeigen würden, sondern eventuell auch ein dynamisch angepasstes Tempolimit nach oben anzeigen würden. Weil die Technik ja eh feststellen kann, wie ist die Verkehrslage, wie viele Fahrzeuge fahren da. Wir haben überall große Sensorbrücken auf den Autobahnen. Alle wie viele Sekunden auf welcher Spur kommt hier ein Fahrzeug lang. Das wäre doch mal cool.
Cool schon, aber der Aufwand, das einzuführen, steht, glaube ich, hinter dem Use Case einher. Ich würde ja auch sagen, lass uns doch einmal im Monat oder in der Woche die AWOS sperren. Die ist ja lang genug und gerade genug, dass du auch so ein Chiron da auf 400 kriegen kannst.
Ja.
Problem ist aber natürlich gleich, dass du ratzfatz auf der Gegenseite bist, wenn mal irgendwann doch was schief geht halt. Ne?
Ja, ja. Und vor allem bedanken werden sich alle, die diese Autobahn einfach nur brauchen, um von A nach B zu kommen.
Das kommt auch noch dazu. Also ich glaube, wir werden kein abschließendes, und darum ist es, glaube ich, auch offen. Ne? Darum hat sich Matthias auch nochmal dazu gemeldet, obwohl das richtig. Verfahren ja quasi abgeschlossen ist oder auch die Meinungsbildung zu dem Thema. Ich glaube, jeder hat so seine Meinung und es wird aber nichts geben. Irgendwann, denke ich mal, wird in Deutschland auch ein Tempolimit eingeführt werden.
Das denke ich auch.
Und dann haben wir sowieso nicht mehr das Problem, über was wir jetzt gerade diskutiert haben.
Ich glaube auch, wir sind gerade in so einer Übergangszeit. Seit so ungefähr 5 Jahren wird das Verkehrsaufkommen massiv mehr. Aber es gibt auf der anderen Seite auch überdurchschnittlich viele Fahrzeuge inzwischen in den letzten 5 Jahren, die auf den Markt gekommen sind, wo wir uns ja deutlich jenseits der 1000 PS bewegen, die halt auch so unvorstellbar schnell sind. Oder was heißt unvorstellbar schnell? Ne? Das soll jetzt gar nicht so plakativ klingen, aber die einfach, es gehört ja heutzutage zum guten Ton bei einem E63, bei einem RS6, bei einem M5, dass die Dinger über 300 laufen.
Ja.
Und ich glaube, das ist gerade so eine Übergangszeit, vor der Einführung eines Tempolimits, was vielleicht gar nicht unbedingt kommt, um Autos einzubremsen, sondern einfach aus Umweltgründen, um weniger Schadstoffe auszustoßen und Elektroautos attraktiver zu machen. Und gleichzeitig aber dieser technischen Möglichkeit von solchen gigantischen Leistungen und Geschwindigkeiten.
Ja, da sind wir wieder d'accord. Ich denke, dass die Hersteller sich zwar bemühen, voran die deutschen Premium-Hersteller jetzt noch Elektroautos zu bauen, die auch eine gigantische Performance haben, mit denen du auch quasi über die Autobahn fliegen kannst.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, nur noch aktuell möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da auch alsbald eingebremst werden, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Punkt.
Ja, dazu.
Also das würden die sich vielleicht noch wünschen, aber auch in China darfst du nicht schnell fahren, in Nordamerika.
Nein.
Und ich glaube tatsächlich, dass die Abschaffung des Verbrenners dazu führt, dass die Autos dann auch ein bisschen emotionsloser werden, tatsächlich.
Glaube ich auch. Ich habe das in meinen letzten Videos, ist das schon lange nicht mehr so klar geworden, aber in meinen letzten Videos, zum Beispiel zum R8, was auf meinem Kanal lief oder so, habe ich am Ende dann immer noch mal so im Resümee gesagt, ich bin so froh, dass ich diese letzten goldenen Jahre dieser hochmotorisierten, technisch unfassbar weit entwickelten Verbrennerfahrzeuge noch so miterleben durfte oder darf. Ja. Dazu kommt ja, wenn ich mich zurzeit umgucke, ich bekomme morgen einen Testwagen geliefert, ein BMW M850i 4,4 Liter V8 Biturbo, und ich bin jetzt die letzten 5 Tage zu Fuß unterwegs gewesen, um mal so ein bisschen mir auch 5 Tage freizunehmen und Büro machen zu können, und ich laufe an den Tankstellen vorbei, seit 1. September gibt es keinen Tankrabatt mehr, und denke mir so, gut, dass so viele Leute meine Videos gucken, sonst könnte ich die Autos auch einfach nicht mehr fahren, weil ich es mir nicht mehr leisten könnte.
Ja, das ist in der Tat so. Ne? Ich hatte eigentlich spekuliert, dass das alles wieder so Panikmache ist, dass das Benzin maximal so 5, 6 Cent teurer wird. Aber ich habe jetzt auch die besagte Corvette 2x über 2 Euro getankt. Und mein Range Rover auch noch mal, der hat ja so einen lustigen 100-Liter-Tank. Das ist schon ein bisschen bitter, ja.
Ja.
Macht mir aber auch klar, wie gut es mir geht gerade.
Ja.
Also in welcher glücklichen Lage ich bin, in welcher privilegierten Lage ich bin, Benzin kaufen zu dürfen und zu können vor allen
Richtig.
Dingen.
Richtig, ja.
Und frage mich dann tatsächlich an der Tanksäule, wie das andere Menschen machen, die ihr Auto gerade abbezahlt haben oder so und ja, trotzdem zur Arbeit pendeln müssen.
Ja, oder genau richtiges Stichwort. Ich meine, wenn wir Autos, klar, wenn wir unsere Autos fahren, unsere, egal ob jetzt private Fahrzeuge oder Testwagen, aber sagen wir mal bei den Testwagen, ne, dann machen wir das ja in den meisten Fällen eben auch, weil wir damit gerade irgendwas produzieren oder weil wir was testen müssen oder weil wir keine Ahnung was machen müssen. Ist ja also quasi so ein bisschen wie eine Dienstfahrt, nur sehe ich das bei uns immer so ein bisschen anders, weil jeder, der meinen Kanal kennt, weiß, das sind in der Regel irgendwelche Traumautos, sodass ich auch jede Arbeitsfahrt mit diesem Auto genieße. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Beispiel meine Mama, die pendelt jeden Tag von Halle nach Dessau und zurück. Das sind also, das ist schon ordentlich an Kilometern. Wenn ich mir vorstelle, um dorthin zu kommen, um Geld zu verdienen, um meiner Arbeit nachzugehen, muss ich so viel Geld überhaupt erstmal in mein Auto reinstecken und tanken, geht es mir wie dir und ich denke mir, Alter, ne, wie machen das Leute, für denen es vielleicht gerade nicht so gut geht wie uns?
Ja, nee, in der Tat. Also bei euch im Osten kann man ja überall billig wohnen, habe ich gehört. Hier im Westen sieht das ja noch ein bisschen anders aus. Also deine Mutter könnte ja nach Dessau ziehen, wenn sie denn wollen würde quasi und zum gleichen Kurs da wohnen. Wenn ich aber überlege, gerade hier die großen fiesen Städte im Westen, Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg, da hast du einen Job in der Stadt, kannst dir aber natürlich die Stadt nicht leisten, sondern wohnst außerhalb, vielleicht sogar ein ganzes Stückchen draußen, weil dann gibt es ja mittlerweile um jede Stadt den sogenannten Speckgürtel, wo das Wohnen oder Kaufen von Wohnraum auch nochmal extrem teuer ist. Und dann bist du so weit draußen, dass du vielleicht auch wirklich nur mit dem Auto fahren kannst und die Öffentlichen noch nicht mal nutzen kannst.
Richtig.
Und dann hast du auch gar keine Chance. Was willst du denn machen? Du kannst ja auf dem Land nicht den Job suchen, den du in der Stadt hast. Das gibt es halt einfach nicht.
Nö.
Und du kannst dir aber schon nicht mehr fast leisten, in die Stadt zu fahren. Das ist schon richtig brutal.
Ja, und dann ist jetzt zum 1. September, ich meine, für alle, die diesen Podcast hören, heute ist der 5. September, an dem wir den aufnehmen. Das heißt, der Tag 5 nach Wegfall des Tankrabatts. Ja. Der Tankrabatt betrug bei Benzin ungefähr 35 Cent bisher und bei Diesel ungefähr 17 Cent. Der ist ja mit dem 1. September weggefallen. Und bei uns, ich weiß gar nicht, wie bei euch das Spritniveau ist, bei uns kostet jede Kraftstoffsorte seit dem 1. September wieder über 2 Euro. Und zwar deutlich. Und das finde ich halt schon krass. Aber an dieser Stelle hat es mich halt auch mal interessiert, ne, Thema, wie gestaltet sich eigentlich der Preis für einen Liter Sprit und wie kommt diese Preissteigerung überhaupt zustande, ne? Weil wenn ich durch Facebook gucke, war ja alles voll mit diesen Horrormeldungen, Tankrabatt fällt weg, demnächst wieder über 2 Euro pro Liter und ich habe in ganz vielen Kommentaren gesehen, ja, wie kann das denn sein, die Regierung verarscht uns, der Rohölpreis ist doch ziemlich weit unten und ich habe in dem Moment auch gedacht, ja, Moment, wo kommt denn eigentlich überhaupt dieser Preis her für das Benzin, was dann bei uns am Ende an der Zapfsäule ankommt und habe mal ein bisschen rumgeguckt und klar, am Anfang stehen die Rohölpreise, ne? Oder andersrum gefragt, kennst du die Wertschöpfungskette von Benzin? Wo, wer verdient, wo, an welcher Stelle, wann mit?
Ich früher, als ich klein war, weiß ich noch, oder als ich jung war und angefangen habe, da gab es an den Tankstellen immer so eine Aufsplittung. Das haben die Tankwerte dann von ihren Mineralölkonzernen bekommen, um zu zeigen, dass der Konzern ja gar nicht so viel daran verdient, sondern dass ja auch ganz viel Steuergelder damit erzeugt werden quasi. Ich muss gestehen, Eckart, ich schäme mich jetzt auch gerade ein bisschen, das so öffentlich zugeben zu müssen, aber ich habe keine Ahnung, was der Sprit bei uns gerade draußen kostet, weil es mich einfach nicht interessiert.
Ja.
Das ist wirklich dekadent. Das schäme ich mich für. Und es interessiert mich auch wenig, wie sich der Spritpreis zusammensetzt. Darum habe ich es nicht mal ansatzweise recherchiert, weil es mir wirklich auch so egal ist. Ich muss ja trotzdem zahlen. Ich kann ja nichts dagegen machen. Aber ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen jetzt.
Okay, pass auf. Los geht's natürlich. Der erste, der daran verdient, klar, ist relativ logisch, sind die Länder, in denen das Öl überhaupt gefördert wird. Also zum Beispiel Nahosten, USA, Kanada, ne? Mexiko, glaube ich auch. Also alle Länder, wo gefördert wird, die wollen natürlich Kohle dafür haben, dass das Rohöl, das Ausgangsprodukt, überhaupt erstmal aus dem Boden geholt wird.
Und hier ist doch schon, wenn ich jetzt mal so darf, ist da eigentlich schon der erste Punkt. Es gibt ja um jedes Land, was eine Meergrenze hat, gibt es ja diese Zone und dann wird es ja irgendwann international. Und genauso könnte man sich ja auch denken, alles, was ab einer bestimmten Tiefe im Boden ist, ist gar nicht der Bodenschatz des Landes, sondern der Bodenschatz der Welt.
Allgemeingut.
Ja, genau, das wäre eine schöne Idee.
Das wäre wirklich eine sehr schöne Idee.
Ich bin großer Star Trek-Fan, also ich gucke auch Star Wars, ne, finde ich auch gut, aber die Philosophie, die da später bei Star Trek herrscht, dass man halt nur das macht, was man wirklich gut kann und alles gehört allen, so ein bisschen, das finde ich schon sehr charmant. Ja. Es geht da nur um Überleben und besser werden und nicht um Macht und Reichtum häufen.
Schöne Idee, finde ich auch eine sehr schöne Idee und ich glaube, das würden auch viele Auto- und Motorradfahrende Zuschauer begrüßen diese Idee. Okay, pass auf. Das
ist Erzeugerland.
Erzeugerland. So, dann natürlich auch sehr logisch, die Firmen, die überhaupt das Zeug aus dem Boden rausholen. Klar, das ist teuer, du musst eine Ölplattform bauen oder du musst am Land so eine Förderanlage bauen. Dann musst du das alles rausholen, da sind zig Leute beschäftigt, das ist einfach teuer.
Ja, du musst es auch finden, ne?
Also genau, du musst es überhaupt auch erstmal finden, richtig. Also genau, das ist schon sehr, sehr teuer. Ja. Die nächsten, die daran verdienen, das sind dann die Verkäufer an den Rohstoffbörsen. Und jetzt fängt es langsam an, interessant zu werden, weil jetzt geht es los, dass das Ganze nicht wie alles im Leben so eine Schwarz-Weiß-Betrachtung ist. Steuern hoch, wer verdient mit, ist doch klar, die da oben. Ne? Ist ja so, wird ja gerne so geschrieben. Es geht los mit den Verkäufern an den Rohstoffbörsen, denn das wird gehandelt, wie wenn ich auf den Markt gehe und sage, hier, ich hätte gern irgendwie 5 Äpfel und der eine Verkäufer sagt, jo, 5 Äpfel kosten 5 Euro und der andere sagt, 5 Äpfel kosten 4,95. So muss das also verkauft werden. Die müssen also versuchen, dort einen guten Preis auszuhandeln. Und an wen verkaufen die das? Die verkaufen das an die Raffinerien, also an die Firmen, die dieses Rohöl nehmen und aus dem Rohöl dann das ganze Zeug machen, was wir tanken, zum Beispiel Benzin und Diesel. Mhm. Und weil diese Rohstoffbörsen und das Öl immer in Dollar, in US-Dollar gehandelt werden, ist natürlich auch der Preis am Ende für das Endprodukt, ne, für das Benzin, abhängig davon, wie viel wert der Euro im Verhältnis zum Dollar ist. Mhm. Und deshalb sage ich, da fängt schon an, interessant zu werden. Wir haben zurzeit einen relativ nachteiligen Euro-Dollar-Kurs, das ist fast 1:1, das war schon ganz lange nicht mehr. Der Euro ist also zurzeit sehr schwach. Ja. Ist der Euro schwächer, wird bei uns der Sprit teurer, ganz unabhängig davon, was da für Steuern drauf sind. Die sind da nämlich noch gar nicht drauf gekommen. Mhm. Dann muss das Rohöl zur Raffinerie, verdienen also die Speditionen mit, ja, die das Rohöl im Tanker, im Schiff oder im LKW zur Raffinerie bringen. Und dann zum Schluss sind die Raffineriebetreiber und das sind dann die großen Ölkonzerne, wie zum Beispiel BP oder Shell. Ja. Und die machen dann in den Raffinerien aus dem Rohöl Benzin und Diesel. Unter anderem. Mhm. Und da wurde es jetzt dann, finde ich, interessant, denn laut ZDF, die haben da nämlich auch mal recherchiert, hat die Firma BP durch die steigenden Kraftstoffpreise, also dann am Ende wirklich das, was bei uns an der Tankstelle steht und nicht die Rohölpreise, sondern das, was wir zahlen, von Quartal 2021 im Vergleich zu Quartal 2022 den Gewinn, also nicht den Umsatz, sondern das, was übrig bleibt, verdreifacht. Und da ist dann natürlich die Frage, wo geht da wohl das meiste Geld hin? Ich meine, klar, das hängt natürlich zusammen, weil Steuern ein prozentualer Anteil von diesem Preis sind. Aber auch wenn das natürlich im Interesse eines Landes ist, über die Steuern Geld einzunehmen, liegt es natürlich auch daran, wie viel das Zeug überhaupt ausgänglich mal kostet. Und das finde ich schon einen harten Wert, ne? So einen verdreifachten Gewinn innerhalb von einem Jahr, das ist eine gute Bilanz.
Ja, jetzt ist man ja am Diskutieren über die sogenannte Übergewinnsteuer, ne? Darunter würde das ja quasi fallen, oder?
Ich weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es halt auch nicht genau, weil dann sagt man ja, wie das sind quasi, also jetzt salopp gesprochen, Kriegsgewinnler und so. Und die Mineralölkonzerne werden sicher sagen, nein, wir natürlich nicht. Also klar, Russland fördert jetzt kein Öl und Gas mehr, aber das ist, hat ja nichts mit dem Krieg zu tun und Gewinnen aus den Kriegen, sondern das ist ja einfach Angebot und Nachfrage.
Ja.
Aber auch wenn ich mir diese Schöpfungskette quasi, die du eben aufgezeigt hast, anhöre, kommen mir halt quer noch so viele Ideen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den 3-Liter Lupo erinnerst.
Selbstverständlich.
Der hieß ja nicht 3 Liter, wie manche junge Leute jetzt denken mögen, weil er 3 Liter Hubraum hatte, sondern weil er mit 3 Liter Diesel auskommen sollte.
Ja.
Und auch ausgekommen ist. Und es gibt ja auch, wenn du zurückguckst, so ein bisschen in die Geschichte, Stichwort Audi A2 zum Beispiel, auch mit dem TDI-Motor, Fahrzeuge, die extrem effizient waren.
Und ja, A2 311.
Die auch noch auf der Straße halt laufen, weil die Leute halt wissen, der läuft auch noch ein paar Jahre und der ist halt so effizient.
Ja.
Also deine Mutter müsste eigentlich ein Interesse daran haben, eins dieser älteren Fahrzeuge zu bekommen, um ihre Kosten jetzt wirklich zu senken. Und wenn du dir stattdessen anguckst, was die Industrie, aber auch natürlich damit verbunden die Gesetzgebung stattdessen erreicht hat in den letzten Jahren. Die Autos werden immer größer, die Autos werden immer schwerer.
Ja.
Klar, der Käufer, also der Kunde kauft es natürlich auch, aber eins kann man, glaube ich, auch sagen, effizienter werden sie tatsächlich immer nur auf dem Papier, ne?
Die Autos. Richtig, richtig.
Und das ist natürlich auch, wir sind ja nur so abhängig von diesen Spritpreisen quasi, weil wir alle Autos haben, die vermutlich im Schnitt so um die 7 Liter nehmen. Der gemeine Prius-Fahrer lacht erheitert und sagt, naja, die 3 Liter, die mein Prius braucht, ob die nun 2 Euro der Liter kosten oder 1 Euro, ist für mich jetzt nicht so kriegsentscheidend. Ne?
Mhm.
Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Verkettung von vielen Punkten. Und ich möchte mich jetzt hier gerade in unserer ersten Folge nicht so als Querdenker unbeliebt machen. Aber ich frage mich halt, ob Individualmobilität, so wie wir sie kennen, so wie ich aufgewachsen bin und auch wie du noch aufgewachsen bist, ob das ein Allgemeingut bleibt in der Zukunft, was sich jeder leisten kann. Oder ob wir jetzt, heute und hier quasi an so einem Punkt sind, noch weinen wir, weil der Sprit 2 Euro kostet. Wir beide fangen an zu weinen, wenn er tatsächlich 5 Euro kostet.
Ich glaube auch. Ich glaube, so wie heute ein Porsche oder ein Ferrari oder so, überhaupt so ein Auto zu fahren, wie das heute ein Luxusgut ist, wird es in einigen Jahren, und ich denke, das werden wir auch noch erleben, ganz grundsätzlich ein Luxusgut sein, selbstständig, individuell mit einem mir gehörenden Kraftfahrzeug überhaupt von A nach B zu fahren.
Ja.
Also das heißt, jetzt noch individuell mir gehörende alte Kraftfahrzeuge kaufen.
Das ist ganz lustig. Ich habe just vor ein paar Wochen ein langes Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, also dein Alter eher, von dem ich ein Auto kaufen wollte für meinen Sohn. Und das ist ein Youngtimer, um den es sich da dreht. Und der sagte dann auch, ja, aber hier, ne? Also ich wollte nicht so viel zahlen, wie er haben wollte. Deutlich
natürlich
weniger.
Nicht.
Eigentlich fast die Hälfte. Und ich habe es aber auch begründet. Den Preis, den er aufgerufen hat, ist halt ein Liebhaberpreis. Ich richte mich da nach der Oldtimer-Markt, also nach dem Marktpreis tatsächlich. Und ich sage ihm halt, guck mal, du willst hier 10 haben. Ich gebe dir 6, weil in
der
Markt...
Ich gebe dir 2.
Nee, schon 6, weil in der Markt das Auto mit Zustand 3 halt 6.000 Euro wert ist. Und wenn ich dir 9 gebe, fahr vom Hof und verunfalle, dann gibt mir die Versicherung auch nur 6 und keine 9. Und dann sagte er halt, und darauf will ich hinaus, ja, aber das ist ja ein seltenes Auto und es wäre eine gewisse Wertsteigerung zu erwarten.
Ja.
Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich glaube das nicht. Also ich glaube tatsächlich, das 911er immer noch im Wert steigen. Und auch wenn wir längst alle elektrisch fahren, kann man einen 11er immer noch für gutes Geld verkaufen. Aber diese ganzen Liebhaber Brot- und Butterautos. Ich sag mal, alles, was jetzt noch unter 20.000 Euro zu haben ist, wird einfach wegfallen, wird verschrottet, ist nichts mehr wert. Und da muss man sich, glaube ich, also meine ich zumindest, das ist so meine Befürchtung, aber auch das, was ich wirklich erwarte, dass wenn du dir jetzt sagst, dieses, ne, jetzt erst recht, jetzt noch mal ein schönes Auto kaufen, muss dir halt klar sein, in den Segmenten, wo du dich da bewegen wirst vermutlich, kaufst du und schmeißt du dann in x Jahren halt einfach weg, weil es keiner mehr haben will, auch kein Museum.
Kann durchaus sein, ja.
Ja. Und ja, das ist halt ist schwierig. Also ich sage ja, bei vielen Autos, die wir aktuell fahren, was die Verbrenner angeht, jetzt auch die Corvette, denke ich immer, ja, wenn du willst, dann jetzt, ne? Dann mach jetzt.
Richtig.
Und eigentlich ist das auch schon falsch, weil die Autos halt der Zeit entrückt sind so ein bisschen, finde ich zumindest. Eine Corvette, die 20 Liter verbraucht, wenn man mal ein bisschen schneller fährt, ist nicht mehr zeitgemäß, meine ich. Ist ein tolles Auto, macht Spaß, ist lustig, sieht geil aus, ne? Aber irgendwie sage ich mir, es ist nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Ja. Nee, sehe ich genauso. Ich meine, wir sind natürlich, ich glaube, wir machen uns richtig unbeliebt mit der ersten Folge, finde ich aber sehr lustig. Aber aus unserer Perspektive heraus lässt sich das natürlich auch leicht sagen. Ne? Wir sind das Zeug alles gefahren, wir durften das erleben und stellen uns jetzt hin als diejenigen, die es ja noch machen durften und sagen, nee, kannst du eigentlich nicht mehr machen. Leute, kauft das nicht, das verbraucht zu viel Sprit. Das ist richtig, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber ja, also da sind wir wieder an dem Punkt, ich bin froh, dass ich das noch erleben durfte, aber man muss ganz ehrlich sagen, wie du gerade sagst, das kannst du eigentlich nicht machen.
Naja, du kannst es schon machen, indem du es machst mit Verstand halt. Also wenn du dir jetzt sagst, blödes Beispiel, aber so blöd ist es gar nicht, so ein Ford Focus RS. Mhm. Ne, der ist jetzt 5 Jahre alt, 7 Jahre alt, keine Ahnung, 5 Jahre muss der ungefähr alt sein. Ist ein richtig gutes Auto. Ich bin den damals gefahren. Ich hätte mir den auch gern gekauft. Habe auch neulich überlegt, ob ich einen kaufe, weil ich den richtig gut fand. Ne? Allrad-Driftmodus, bla bla bla. Und den kannst du trotzdem, glaube ich, auch nochmal so mit 7 Litern fahren. Also der frisst dich nicht vollkommen auf. Mhm. Den kannst du dir jetzt kaufen. Und wenn du damit nicht jeden Tag zur Arbeit fährst, sondern dir wirklich das sagst, am Wochenende fahre ich eine schöne Ausfahrt.
Ja.
Dann ist das vielleicht immer noch nicht gut für die Umwelt, aber ich finde vertretbar, wenn du den Rest der Zeit ein anderes Auto fährst.
Ja.
Ich habe ja selber diesen Range Rover, Baujahr 2002, der verbraucht halt auch ein bisschen mehr, wenn es schlimmer läuft, 17 Liter, sonst eher Richtung 10 Liter. Und wenn ich den fahre, denke ich auch immer, was tust du der Umwelt gerade an, aber ich fahre den wirklich selten. Und wenn ich dann in der Stadt angucke, es gibt so viele Leute, die mit ihren riesen SUVs die ganze Zeit in der Stadt rumfahren. Da könnte man auch mal schön ansetzen halt. Ne? Also wenn du das Auto wirklich bewusst fährst und dir auch sagst, das ist jetzt eine Lustfahrt, das mache ich jetzt, um Spaß zu haben, dann ist das okay, finde ich. Also dann ist das auch für die Umwelt okay. Und wenn du dann noch on top bist, entweder kaufst du dich halt frei, dann Emissionen, ne? Kaufst du dein Gewissen frei oder du sagst, ich fliege einmal weniger und dann hast du das auch schon raus. Wenn du mal guckst, das ist ja auch ein anderes böses Thema für uns beide, was Fliegen an CO2 kostet, dann brauchst du dir wegen der Corvette oder dem Ford Focus RS keine Sorgen machen.
Ja, ja, das ist richtig. Ich wollte noch eins anmerken zu deinem Range Rover, weil ich das ein sehr schönes Beispiel dafür finde und weil wir auch gerade bei dem Thema Gebrauchtwagen waren. Dieses Auto wird jetzt ja auch schon seit vielen Jahren genutzt. Ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt? Der ist doch über 10 Jahre alt, oder?
2002, ja. 2002, der ist 20 Jahre alt.
Ja, so, ne? Und Umweltschutz, oder was heißt Umweltschutz, ne? Aber lange Nutzung und nicht permanente Neuanschaffung, was ja heutzutage auch eigentlich die Regel bei vielen ist, ne? 2 Jahre, 3 Jahre Leasing, danach neues Auto, ist ja auch nachhaltig. Mhm. So, das kommt ja noch oben drauf dazu. Ja, mit der Fliegerei.
Das besprechen wir in einer anderen Folge.
Ja, das würde ich
glaube ich jetzt auch mit dieser Folge mal gut sein lassen. Ich freue mich, dass du, gerade du jetzt zugehört hast, würde ich sagen. Für uns ist das wirklich Neuland, die erste Podcast-Folge. Mein erster Podcast überhaupt. Du hast Radioerfahrung, aber Podcast-Erfahrung, Eckart?
Auch nicht, und ich mir liegt die ganze Zeit auf den Lippen vom YouTube machen. Schreibt uns doch gerne eure Meinung genau. In die Kommentare.
Ja, das ist bei den Podcasts ein bisschen schwierig. Wir werden uns noch einen Weg überlegen, wie wir mit euch interagieren können, weil so leben wir eigentlich. Ne? Wir leben ja davon, dass unsere Zuschauer, in diesem Fall Zuhörer, mit uns interagieren können. Ich denke mal, wir werden irgendwie die Tage mal so eine E-Mail-Adresse zumindest rausgeben, speziell von so Podcast-Hörer, wo man was kommentieren kann.
Ja. Ihr könnt uns auch einfach bei Instagram oder TikTok oder so abonnieren und uns da was schreiben.
Genau.
Geht natürlich also
das
auch.
Das lesen wir in der Regel auch.
Ja.
Ja,
ja, cool. Jan, vielen Eckart. Dank. Ich habe immer noch schwitzige Hände, weil die Aufregung ist immer noch ein bisschen da. Und ich bin jetzt auch, also ihr seid sowas von live dabei. Ich weiß noch gar nicht, wie es jetzt genau weitergeht. Ich hoffe, wenn ihr das hier gerade gehört habt, hat dieser Podcast das Licht der Welt erblickt. Wenn genau. Nicht, dann nicht.
Ja, und wenn ihr das gehört habt, könnt ihr euch auch freuen. Wir werden, denke ich, es schon schaffen, dann jede Woche eine Folge in den Äther zu hauen. Ne?
Ist ja nicht so, aber das ist der Plan.
Ins Internet zu stellen, um euch auch weiterhin zu unterhalten.
Ja, in diesem Sinne, Jan, danke, dass du mit mir gesprochen hast. Danke fürs Zuhören an alle da draußen.
Eckart, bei deiner süßen Stimme, die jetzt weiß ich auch, warum du Radio gemacht hast, ist es eine Freude, dir zuzuhören und mit dir zu sprechen. Und ich bedanke mich nochmals bei den ganzen Zuhörern. Macht's gut da draußen. Ich verabschiede mich wie immer. Ist halt so, ne? Tschüss, bis dann. Euer Jan.
Ciao. So, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp.